Also ich muss sagen, zumindest die Unternehmen, die ich geführt habe und auch von bekannten Unternehmen, ist es eigentlich so, oder ist es nicht so, wie es allgemein immer gesagt wird, dass die Chinesen wechseln, weil sie ein bisschen mehr Geld kriegen. Geld sicherlich ist ein Grund, aber ich denke mal, dass die Kultur eines Unternehmens und wie Mitarbeiter behandelt werden von den Führungskräften, wie sie gehört werden, wie Mitsprachemöglichkeiten sind, dass das ein sehr hoher Anreiz ist für Mitarbeiter in den Unternehmen zu verbleiben.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 97. Karriereberatung chinesischer Nachwuchsführungskräfte. Das Marktpotenzial und Wachstumsrate des chinesischen Marktes müsste nach 3 Jahren Covid-Zeit sorgfältig untersucht werden. Doch die Hoffnung ist groß, dass China wieder der Wachstumsmotor sein wird für das eigene Geschäft. Das Thema Personalentwicklung ist entscheidend für den Erfolg des China-Geschäfts in der neuen Phase. Wir diskutieren heute über Auswirkungen Covid-Jahre auf das Personalwesen der deutschen KMU in China, Veränderung der Karriereziele der Mitarbeiter und Entwicklung des Arbeitsmarktes in China sowie Schwerpunkte der Führungskräfteentwicklung für den deutschen Mittelstand. Mit mir heute in der Sendung ist Thomas Scholz, Senior Advisor von Gustav Wolff Suzhou. Hallo Thomas, Grüße.
Ja, hallo, Shalom. Ja, vielen Dank zur Einladung hier für das Podcast. Freue mich sehr.
Danke sehr, du bist ja mittlerweile das dritte Mal bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du wieder Zeit gefunden hast. Wir wollen über, ich glaube, ein Lieblingsthema von dir sprechen, über Personalthema.
Ja,
Und was auch
das
wichtig
ist
ist für,
richtig.
genau, das ist für eine erfahrene Führungskraft total wichtig und du kennst das ja dich aus. Wie ist die allgemeine Geschäftsstimmung in Suzhou, wo du jetzt wohnst, im Frühjahr 2023?
Ja, ich würde sagen, im Moment ja gemischt optimistisch. Ja. Nach dem Jahr 22, erste Halbjahr lief bei den Unternehmen überhaupt nicht gut. Dann das zweite Halbjahr für viele Unternehmen besser als erwartet. Und dann gab es eigentlich einen Dämpfer im Dezember, als die Regierung die Corona-Politik den Hebel umgeworfen hat. Und das hat viele Unternehmen dann doch zurückgeschlagen, weil dann plötzlich ja, eine Corona-Welle durchs Land ging und viele Unternehmen darunter gelitten haben. So, und bezüglich auf 2023 sind da viele Unternehmen ja eher vorsichtig in der Gestaltung fürs erste Halbjahr. Vielleicht etwas mehr optimistisch fürs zweite Halbjahr.
Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt in China jetzt während der Covid-Zeit und nach Covid-Zeit?
Ja, in 22 haben die Unternehmen sehr stark auf die Kostenbremse drücken müssen. Umsätze sind verloren gegangen aufgrund der Covid-Situation. Und ja, viele Unternehmen haben Mitarbeiter entlassen. Die Statistik in China ja, sagt wahrscheinlich nicht genau die Zahlen aus, wie viele Arbeitslose da wirklich generiert worden sind. Aber man sieht, dass viele Positionen, die jetzt angefragt werden, doch relativ schnell besetzt werden können mit auch guten Leuten. So, 22, denke ich mal, haben viele Mitarbeiter den Arbeitsplatz verloren. Das erste Halbjahr in diesem Jahr, würde ich sagen, sind sehr viele Unternehmen noch sehr vorsichtig. Auch die Taiwanesen, die haben normalerweise in Chinese New Year viele Mitarbeiter nicht mehr zurückkommen. Das war wohl auch dieses Jahr der Fall. Aber gegenüber den Vorjahren hat man dann diese wieder aufgefüllt mit neuen Mitarbeitern. Dieses Jahr hat man dieses nicht mehr gemacht, sondern hat einfach gesagt, okay, die Mitarbeiter sind weg, wir stellen aber keine neuen ein. So, das heißt, hier in allen Bereichen sind die Unternehmen, was Einstellungen angeht, wirklich sehr, sehr vorsichtig.
Ja, also ein bisschen von früher, wie man so in China sich erinnern kann, wo Arbeitnehmermarkt so ein bisschen in Richtung Arbeitgebermarkt gewechselt. Du hast neulich mal mir erzählt, das finde ich sehr interessant, ich möchte gerne auch in unserem Podcast nochmal erwähnen. Du hattest eine interessante Veranstaltung mitgestaltet, einen Vortrag gehalten bei der Wirtschaftsorganisation DUSA. Und dazu möchte ich vielleicht auch den Zuhörer etwas erklären oder am besten du erklärst, was ist DUSA, weil du bist ja auch Gründer von DUSA und du kannst das viel besser als ich, bitte.
Ja, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, da kurz etwas zuzusagen. Wir haben damals DUSA im Jahre 2002 gegründet. DUSA stand für Deutsche Unternehmen, Suzhou Association. Das ist natürlich ganz am Anfang gewesen, wo eigentlich nur deutschsprachige Unternehmen ja, in dieser Vereinigung Mitglied waren. Inzwischen hat man das in den Jahren umgedreht in European Association. Das heißt also, europäische Unternehmen sind da jetzt mit vertreten. Man hat das also weiter geöffnet. So, wir hatten jetzt im letzten Jahr das 20-jährige Jubiläum. Und das ist, denke ich mal, schon außerordentlich für eine, ja, ich sag mal, privat organisierte Association, die eigentlich Firmenmitglieder hat und das Board aus Managern, ja, die in ihrer Freizeit diese Association leiten und Dinge vorantreiben für die Unternehmen. So, Ziel von DUSA ist es eigentlich, ja, eine Plattform zu bieten, um ja hauptsächlich für mittelständische Unternehmen, also KMUs, als Informationen in aktuelle Situationen darzustellen und aufzugreifen und auch Hilfestellungen zu geben in verschiedensten Bereichen. Das kann Produktion sein, ein Bereich ist HR, da kommen wir nachher noch drauf zu, und auch viele Bereiche im Bereich Trainings. Wir haben festgestellt über die Jahre, dass viele Mittelständler auch nicht genug Geld haben, um Trainings für die Mitarbeiter zu bezahlen. Und DUSA hat Trainings organisiert, die, denke ich mal, zu einem angemessenen Preis für jedes Unternehmen auch handelbar ist. So, DUSA hat auch die Interessen der Unternehmen angepasst. Je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat, wurden auch die Themen von DUSA entsprechend angepasst. Zu Beginn meiner Tätigkeit als Chairman of DUSA war natürlich ein sehr starker Bereich Information ein Thema und Kommunikation mit Behörden. Viele Unternehmen als Neulinge kamen nach China und waren froh, einen Anlaufpunkt zu haben, Informationen über die Standorte in China zu bekommen. Und da war DUSA ein Ansprechpartner. Im anderen Bereich auch hat DUSA versucht, eine Brücke zwischen den Kulturen, zwischen der chinesischen Kultur und der deutschen Kultur, im Folgenden der europäischen Kultur, in Suzhou näher zu bringen. Wir haben verschiedene Feste organisiert. Eins gibt es nach wie vor noch, das ist das Oktoberfest, DUSA Oktoberfest im September, Oktober des Jahres. Aber es waren auch viele Dinge, die Familien mit zu integrieren, Sportevents zu machen. So auf den Bereich Social und dazu auch ja die Kultur den Chinesen näher beizubringen. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch froh, dass über die Jahre ja auch viele chinesische Mitglieder haben, die chinesische Kultur uns näher gebracht haben. Insofern denke ich mal, hat DUSA eine super Aufgabe gelöst in Bezug auf ja, Brücke der Kulturen. So, und da bin ich
Ah.
relativ stolz, dass das über 20 Jahre jetzt gelungen ist, dass wir immer wieder Manager gefunden haben, die ihre Freizeit opfern und dem Gemeinwohl, sage ich einfach mal, da ihre Arbeit und Kraft zur Verfügung stellen.
Ja, danke schön und aber auch Gratulation zu dem erfolgreichen Projekt DUSA. Und es ist sehr wertvoll. Und ihr habt eine neue Vortragsreihe organisiert. Was Besondere ist ja, was normalerweise bei solchen Vortragsreihen Zielgruppe ist, immer sind die Unternehmen. Und bei dieser Vortragsreihe, wie ich das verstanden habe, ist eher für die Mitarbeiter. Thomas, was sind die Themen von dieser Vortragsreihe und was ist das Thema von deinem Vortrag?
Ja, wie ich schon sagte, DUSA passt den Themen an und das, was die Unternehmen ist einfach mal bedrückt oder wo die, sag ich mal, die Interessen der Unternehmen zurzeit sind. Und ein Interesse, und das ist auch so ein bisschen das Hauptthema unseres Podcasts heute, ist It's HR. Und hier insbesondere jetzt nicht nur bezogen auf das Management, sondern auch auf Mitarbeiter innerhalb bestimmter Abteilungen. Wie kann ein Mitarbeiter herausragen? Wie kann ein Mitarbeiter entdeckt werden von der Führungskraft? Wie kann ein Mitarbeiter gefördert werden? Und dazu hat Dusa gesagt: Okay, wir machen hier eine Vortragsreihe für, ich sage einfach mal, jüngere Leute, junge Leute. Von Studenten bis hin, sag ich mal, zu jungen Leuten, die noch im Anfang ihrer Karriere stehen, um denen eine Hilfestellung zu geben. Wie können sie sich hervorheben in der Businessgesellschaft und wie können sie ihre Zukunft gestalten? So, und mein
Ja.
Vortrag in der Richtung war, wie kann ich mich auf mich aufmerksam machen? Und mein Vortrag war dann gegliedert in drei Abschnitten, wo ich dann im Wesentlichen meine Erfahrungen aus meinem Werdegang dann näher gebracht habe und versucht habe, das so ein bisschen realistisch zu gestalten und nicht, sag ich mal, einfach so einen Lehrvortrag zu halten, sondern die jungen Leute mitzunehmen auf eine Reise, die ich gemacht habe. Ja, in den Jahren. Bin jetzt fast 50 Jahre berufstätig und habe da einiges erlebt und konnte dann in diesen Veranstaltungen ja nicht nur, sag ich mal, Beispiele bringen, sondern auch meine Erfahrung mitteilen, wie es am besten oder was, ich sag mal, Vorschläge und zu geben, wie jetzt gestaltet werden kann oder wie kann ich mich abheben. So, und der erste Punkt war, ich denke mal, ganz wichtig, Self-Reflection. Die wenigsten jungen Leute machen eine, sag ich mal, eine Personalanalyse. Ja, was ist mein Profil? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Und auch die jungen Leute haben eigentlich keine klare Zielsetzung. Ja, sie lernen etwas in der Universität oder in der Schule und dann werden sie mehr oder weniger ins Berufsleben entlassen und haben eigentlich noch kein richtiges Bild, was sie eigentlich in Zukunft machen müssen und möchten. Das Einzige, was sie wissen, sie wollen Geld verdienen. Ja, wollen eine Familie gründen. Das ist in der Regel, das ist das Thema, das hat jeder. Sie wollen ein Auto, sie wollen eine Wohnung oder ein Haus. So, das ist diese monetären Wünsche und Dinge, die hat eigentlich jeder und auch jeder geäußert. So, die Frage ist nur, wie komme ich dahin? Wie erreiche ich das? So, und da fängt es an, dass viele eigentlich kein so richtiges klares Bild haben. Wo sind denn jetzt, wie kann ich denn meine Stärken verstärken und wie kann ich meine Weak Points, wie meine Schwächen, wie kann ich die abbauen oder eliminieren? So, und was wir in Deutschland haben, denke ich mal, ist schon, dass Schüler ein Praktikum machen. Ja, zum Teil auch ich sage einfach mal, eine kleine Karriereberatung bekommen, was vielleicht Ihnen von Ihren Interessen her am besten geeignet ist, in welche Bereiche Sie gehen können. Und das, denke ich mal,
Dazu
ist
muss ich
in
hier auch mal
China, ja.
ergänzen. Dazu möchte ich gerne mal ergänzen, sorry. Da stimme ich voll zu. Ich erstaunt darüber, dass meine Kinder in der Schule schon ab 9., 10. Klasse regelmäßig Karriereberatung erfahren. Und das finde ich wirklich sehr gut in der deutschen Schulsystem. Und durch verschiedene Praktika in verschiedenen Klassen bekommen die Kinder schon frühzeitig Berührungspunkte mit dem Berufsleben. Ne?
Ja, und das, wie gesagt, ist ein Punkt, der hier in China meiner Meinung nach komplett außen vor gelassen wird und die jungen Menschen da nicht darauf vorbereitet werden, ja? Sowohl in der Universität wie auch in der Schule nicht. Ich hatte zu Beginn meiner Karriere hier in China, hatte ich mal eine Gruppe von Schülern oder Studenten aus Nanjing, die haben Germanistik studiert. Und dann war meine Frage, ja, was wollt ihr denn in Zukunft machen? Ne? Und dann war, ja, wir wollen nach Amerika. Ich sage, okay, ihr lernt aber Germanistik, ihr lernt Deutsch. Warum wollt ihr nach Amerika? Ja, Amerika ist nice. Ja, also da sieht man, dass die eigentlich von der Zukunft, ja, eigentlich hätten sie Englisch studieren müssen, ja, nicht Deutsch. So. Da sind also so, das war so für mich so ein Highlight, wo ich sage, die wissen gar nicht, was sie eigentlich machen wollen. Die machen einfach erstmal was, ja. So, und das denke ich mal, es ist ein Punkt und das wirkt sich auch aus für viele Unternehmen, als Barriere, Absolventen aufzunehmen, ja, Studenten, die fertig sind, in die Firma aufzunehmen. Weil die oftmals, man trainiert sie, man bildet sie weiter aus und dann stellen die fest, oh, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Und sehr oft, dass diese jungen Leute das Unternehmen relativ kurzer Zeit verlassen. Und das ist natürlich nicht, was eigentlich normale, ich sag mal, unser Unternehmen oder auch in meinem Unternehmen, was wir nicht möchten. Ja, wir möchten eigentlich Leute haben, die ein Ziel verfolgen und kontinuierlich an diesem Ziel weiterarbeiten. Und dann auch entsprechend ausgebildet und gefördert werden. So, und das ist ein Riesenproblem für junge Absolventen aus Universitäten, wenn sie nicht schon ein klares Ziel, ein klares Bild haben. Ja, so, und das vermittle ich auch immer wieder, wenn ich bei Universitäten bin, dort Vortrag halte, denen das ans Herz zu legen, ja, dass sie wirklich im Vorfeld darüber im Klaren sind, in welche Richtung möchte ich gehen. Möchte ich in Qualitätssicherung gehen? Möchte ich in Produktion gehen? Möchte ich in Supply Chain gehen? Ja? Möchte ich in Finanzen gehen? Aber dann auch in diese Richtung weiter verfolgen. Ja? Zumindest in den ersten Jahren. So, als Manager und als Top-Manager ist natürlich auch ein Wechsel nachher notwendig. Ja? Man muss schon dann ein gewisses Spektrum an verschiedenen Themen haben und auch gearbeitet haben, um vielleicht dann auch ein Unternehmen zu leiten. Man kann also nicht nur, wenn man ein Qualitäter zum Beispiel ist, ja plötzlich ein Unternehmen leiten. Dazu gehört also ein bisschen mehr noch dazu wie nur Qualität. Aber das ist eigentlich eine
Definitiv.
Entwicklung, die man gestalten kann. Ja, und davon ist wirklich abhängig, dass ich dann gesagt habe, okay, neben dem eurer Self-Reflection, wo sind eure Stärken und Schwächen, was sind denn eigentlich eure Ziele? Ja, was wollt ihr im Leben wirklich mal erreichen? So, und dann muss man auch klar dann auch deutlich machen, dass nicht jeder kann Manager oder ein Leader sein. Ja, dass Positionen wie Senior Engineer ja, oder Senior Positionen in bestimmten Bereichen auch sehr wertvoll sind. Also es gibt ja im Prinzip zwei Richtungen. Ja. Einmal in die Richtung, dass ich mich entwickle als Spezialist. Und einmal in die Richtung, dass ich mich entwickle als Manager. So, und da denke ich mal, haben viele Leute auch nicht die Hilfestellung, in welche Richtung gehe ich denn? Das wird oftmals relativ spät erkannt. So, und es ist besser im Vorfeld, wie nachher schlechte Manager oder schlechte Spezialisten zu haben. Ja? So, dass man also auch hier den jungen Leuten bei der Gestaltung ihrer Zukunft hilft. Und da wären wir wieder bei der Karriereplanung. Zweiter
Ja,
Punkt, den
ja.
ich betrachtet habe, ist die Firmenauswahl. Die Frage ist für junge Leute, gehe ich in eine große Firma? Gehe ich in eine kleine Firma? Gehe ich in eine Firma, wo die Marke sehr populär ist? Oder gehe ich in eine Firma, die Marktführer sind, aber vielleicht in einer Nische? Ja, das sind Aspekte, die ich in meiner Karriereplanung vielleicht auch berücksichtigen muss. Wenn ich ein großes Unternehmen gehe, muss ich damit rechnen, dass ich in einer Abteilung bin, wo sehr viele Mitarbeiter sind und die Aufgaben gesplittet sind. Das heißt, ich habe nur eine ganz ja, fokussierenden Bereich, den ich bearbeite. In einem kleinen Unternehmen ist das kannst du vergessen. Ja? Du musst also, das ist ein weites Spektrum, dass du viele Aufgaben in dem Bereich machen musst. Und das natürlich für eine Karriereplanung aus meiner Sicht eine ganz ganz entscheidender Schritt. Weil je mehr du machst, umso mehr Erfahrung bekommst du. Ja? Und auch dein Selbstbewusstsein wächst, ja? Anstatt immer nur bestimmte Dinge zu machen. Also das ist auch eine Frage für die jungen Leute, in welche Richtung gehe ich da? Und das habe ich dann auch mit verschiedenen Beispielen dann auch untermauert in dem Vortrag. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch dann die Karriereentwicklung für die jungen Leute. Und da muss ich sagen, da gibt es, ich sage mal, du brauchst Glück. Du musst die richtigen Leute treffen, du musst am richtigen Platz sein und zur richtigen Zeit. So, und das war auch so ein bisschen eine Rückmeldung von den Teilnehmern, sagen, ja, Glück. So, und dann habe ich gesagt, okay, Glück, wie definiere ich Glück? Das ist nicht wie Lotterie. Ja? Aber darauf vorbereitet zu sein, wenn dieses Glück an einem vorbeizieht, dass man das ergreifen kann. Und ich habe dann ein Beispiel gebracht, wie es mir ergangen ist, dass ich, bevor ich nach China gekommen bin, habe ich mit meiner Familie im Schwimmbad gelegen, am Bodensee. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, es könnte sein, dass ich eventuell die Möglichkeit habe, nach China zu gehen. Erst hat sie gelacht, gesagt, was redest du da? Und ich gesagt, nimm mal an, es könnte sein. So,
Ja.
und dann hat sie gesagt, ja, wir kommen mit. Ich weiß nicht, ob sie es damals aus Spaß gesagt hat, aber im Endeffekt war denn die Situation, dass im November, und das war im August, wo wir das drüber gesprochen haben, und im November bei den Kölner China-Tagen kam die Situation, dass das Top-Management von Klöckner Möller damals am Tisch saß. Ich saß dabei und die haben darüber gesprochen, dass man ein Unternehmen in China gründen möchte, um die dortigen Joint Venture zu unterstützen. Und man einen GM sucht. Und da war die Diskussion, ja, wer könnte das denn sein? So, und da habe ich gesagt, nachdem die sich also umgeschaut und nicht einig waren, habe ich gesagt, meine Herren, ich mache das. So, und die haben mich
Sehr
dann
gut.
angeschaut und gesagt, wie, Herr Scholz, wirklich? Ich sage, ja, wenn Sie denken, dass ich der richtige Mann bin für Sie, und dann mache ich das. Und zur damaligen Zeit waren noch nicht so viele Leute bereit, nach China zu gehen. So, ich bin dann montags eingerufen worden zu den Bossen und haben gesagt, Herr Scholz, haben Sie das richtig, haben Sie das wirklich gemeint? Wollen Sie nicht mal mit Ihrer Familie sprechen? Ich sage, nein, das ist schon geklärt. Ich mache das. Ja, und so bin ich dann 1998 nach China gekommen. Das heißt, wenn man Glück interpretiert, war es eigentlich, ich habe mich darauf vorbereitet und der Glücksfall, so sehe ich es heute, war, dass ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit den richtigen Leuten zusammengesessen habe und dann diese Entscheidung getroffen ist. Ja, und wie gesagt, jetzt 25 Jahre bin ich in China aufgrund dieser Entscheidung. So, heute würde ich sagen,
Ja,
es war ein
wunderbar.
Glücksfall, war ein Glücksfall für mich, ja. So, und das habe ich dann als Glück definiert. Was ich damit sagen will, ist, man muss darauf vorbereitet sein, wenn es an einem vorbeizieht. Wenn man nichts tut, wenn man nichts an seiner Karriere, seiner Ausbildung macht, ja, und sich weiterentwickelt, dann kann das Glück zwar kommen, aber man ist vielleicht für dieses Glück nicht der richtige Mann oder die richtige Frau. Insofern,
Darf ich mal eine
ja.
Zwischenfrage stellen? Da gibt es ja natürlich sehr, sehr viele Teilnehmer, die auch Fragen gestellt haben und vielleicht Kommentare, Austausch mit dir. Du hast ja vorhin sehr ausführlich erzählt, was sind die Punkte. Von den Fragen, was aus dem Publikum kommt oder kamen, das war ja schon in der Vergangenheit. Und was hast du denn gelernt? Was sind die Sorgen von den, sagen wir, chinesischen Mitarbeitern oder Nachwuchsführungskräften bezüglich ihrer eigenen Karriereplanung?
Ja, also das Feedback, was kam, war in verschiedenen Richtungen. Einmal wurde sehr gut angenommen, dass es kein reines Lecture war. Ja? Dass also, sage ich mal, viele praxisrelevante Dinge mit eingeflossen sind und Erfahrungen. Ein weiterer Punkt war, wie gesagt, Glück. Wie definiert man Glück und wie kann ich Glück haben? Ne? Und das habe ich dann, wie gesagt, dann auch nochmal im Nachgang nach dieser Frage noch ein bisschen definiert, was Glück heißt in dem Fall. Ja? Also keine Lotterie und jetzt warte ich mal. Ja? Das ist eigentlich immer, ich muss auftreten, ich muss was tun, damit das Glück auch mich wahrnimmt, um das mal so zu formulieren. Ein weiterer Punkt war, ja, wie kriege ich denn Sponsor? Oder wie suche ich einen Sponsor? Einen Sponsor muss man nicht suchen. Ja, der Sponsor wird auf einen aufmerksam. Und wie wird der Sponsor auf einen aufmerksam? Indem ich bestimmte Dinge anders mache wie die anderen. Ja, ich hatte dann auch ein Beispiel gebracht. Ich hatte als junger Mann die Möglichkeit, eine Präsentation zu halten vor 12 Managern, Factory-Managern in einem Unternehmen. Und diese Präsentation ist bei den Herren im Kopf geblieben. Und wie es denn darum ging, eine bestimmte Position zu bekleiden, da fiel diesen Leuten mein Name ein. Ja, so, das heißt, ich habe jetzt nicht persönlich gesucht, aber durch mein Auftreten, durch die Möglichkeit, an bestimmten Dingen ja, mich herauszuheben, bin ich aufgefallen. Und bin haften geblieben im Gedächtnis von verschiedenen Leuten. Und ich denke mal, das ist das Thema, wenn du einen Sponsor kriegst. Ja? Du musst halt dich hervorheben, du musst dich abheben von der Masse. Dann wirst du auch wahrgenommen. So, und ich habe dann gesehen, dass die jungen Leute zum Beispiel im Auditorium, ja, die ersten zwei, drei Reihen, ja, waren frei. So, warum setzt ihr euch nicht in die erste Reihe? Ja, weil eigentlich in der ersten Reihe jeder ein bisschen Angst hat. Ja, man sieht einen direkt und wird vielleicht auch angesprochen. Ne? So, und das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Punkt, ja, dass keiner so ein bisschen eigentlich den Weg nach vorne macht. Ja, jeder setzt sich nach hinten. So, und das war in diesem Fall jetzt auch in dem Vortrag so, dass also die Studenten oder die jungen Leute sich nach hinten gesetzt haben und nicht nach vorne. So, das war mit ein Punkt oder mit die Punkte, die am meisten eigentlich diskutiert worden sind und auch wo die Fragestellungen am meisten kamen. Ja.
Das zeigt eigentlich auch, dass die Berufstätige und Nachwuchsführungskräfte eigentlich noch richtig viel verbrauchen, um sich selber in dem Berufsleben noch so zu orientieren. Und sie lernen, glaube ich, erst im Beruf, wie man sich in der sozialen Umfeld und in der Unternehmensumfeld sich zu positionieren. Und ich lebe ja auch in zwei Kulturkreise und das empfinde ich, dass es in deutschen Kulturkreisen zumindest haben die Kinder schon oder die Jugendlichen schon früh die Erfahrung gemacht, wie sie sich verhalten soll, um sich auch ein bisschen hervorzuheben und dann, so wie du sagst, auch bereit zu sein, wenn das Glück kommt. Aber das ist ja auch eine lange Zeit, während du hier gearbeitet hast. Du hast ja vorhin gesagt, 25 Jahre. Und wie haben sich innerhalb von dieser langen Phase dann die Karriereentwicklungsziele und ja auch Verhalten von den Mitarbeiter und Nachwuchskräfte so sich verändert? Kannst du da vielleicht aus deinem Vergleich ein paar Entwicklungstrends sagen?
Ja, zu Beginn meiner China-Reise muss man sagen, dass viele chinesische Mitarbeiter damals von staatlichen Unternehmen oder von Joint Ventures, meistens von asiatischen Joint Ventures, gekommen sind und rekrutiert worden sind. Und ja, eigentlich der Ausbildungsstand sehr niedrig war. Das heißt, Unternehmen mussten sehr viel in Training investieren, zum Teil auch die Mitarbeiter dann sogar nach Europa oder nach Deutschland schicken zur Ausbildung, um die auf einen gewissen Stand zu bringen. Viele Chinesen damals haben eigentlich nur Theorie gekannt, ja, aber weniger die praktische Seite. So, was sich jetzt so ein bisschen verändert hat im Laufe der Jahre ist, und ich denke mal, da ist Deutschland mit dem dualen System, Ausbildungssystem, ein bisschen ein Vorbild auch für die Chinesen, zu sagen, wir müssen eine Kombination aus Praxis und Theorie haben. Und das, denke ich mal, hat man angegangen. Viele Universitäten, viele technische Schulen haben diese duale Ausbildung, aber noch nicht vielleicht in diesem ausgeprägten Stadium, wie es in Deutschland gibt, bis hin zur Berufsausbildung. Aber das ist, denke ich mal, auf dem Weg. Und das sieht man auch, dass also nicht nur theoretische, sondern auch praktische Fähigkeiten bei den jungen Leuten zur Verfügung stehen. Ein weiterer Punkt, denke ich mal, hat sich entwickelt. Wie ich schon sagte, am Anfang kamen die Mitarbeiter von staatlichen Unternehmen oder von Joint Ventures. Heute kommen viele Mitarbeiter bereits schon aus Unternehmen, die aus westlichen Unternehmen oder aus europäischen Unternehmen und haben Erfahrungen mit ausländisch investierten Unternehmen. Das war früher nicht so. Das heißt also, hier hat man schon, was die Kultur angeht, trifft man auf einen anderen Wissensstand bei jüngeren Leuten wie in der Vergangenheit. So, das denke ich mal, sind so die Hauptpunkte, die ich ja so sehe in der Entwicklung, ja.
Verstehe. Mit dem Podcast wollen wir eigentlich auch immer Antworten liefern und Informationen geben an deutsche KMU. Und bezüglich Personalwesen, dein Lieblingsthema, was sind eigentlich deiner Meinung nach die Top-Personalthemen der deutschen KMU im chinesischen Markt?
Ja, was ich jetzt zumindest wahrnehme in den letzten Jahren ist, dass verstärkt die Regierung, ja, ich sage mal, Barrieren einlegt, was in die Fachkräfte aus oder ausländischen Fachkräfte angeht. Die Argumentation ist, dass man halt sehr viele ausgebildete Chinesen hat, dass man auch ausgebildete Manager in China hat. Wird man weniger europäische oder ausländische Fachkräfte benötigt. Das zeigt sich auch in Visa-Dingen, das zeigt sich in Ausstellung von Arbeitsvisas. Das wird doch sehr regressiv wahrgenommen. Das heißt hier, das ist ein Punkt für Unternehmen, die sich jetzt hier so ein bisschen darauf einstellen müssen, was ich in Zukunft mache. Ein weiterer Punkt ist, dass aufgrund der 3 Jahre Covid auch ja, viele ausländische Mitarbeiter eigentlich mehr willig sind, A, in China zu bleiben mit ihren Familien und B, vielleicht auch wieder zurückzukommen nach China. Das ist mit ein Punkt. Letztes Jahr nach Covid oder während Covid sind viele Familien aus Deutschland auch zurückgegangen. Man sieht das jetzt in Restaurants oder auch wenn man in der Stadt sich bewegt, ist überwiegend, also relativ wenig Ausländer gegenüber vorher. Weil letztens in Shanghai, auch diese Metropole, das spürt man wirklich, dass weniger Ausländer da sind. So, das ist also, denke ich mal, ein Trend und die Frage ist, bleibt dieser Trend erhalten oder wird dieser Trend sich umkehren? Aber ich denke mal, 2023 wird ein sehr schwieriges Jahr für Unternehmen wie auch für China selbst. Das ist meine persönliche Meinung. Ein weiterer Punkt ist, dass ja, die Unternehmen sich darauf einstellen müssen, dass das Management lokal besetzt werden muss. Zwei Gründe. Einmal ist ausländisches Management extrem teuer. Wenn ich also sehe, wenn ein Ausländer kommt mit Familie, zwei Kinder, Schulgebühren, Housing und, was alles dazu kommt, überlegen viele Unternehmen aus Kostengründen, das zu reduzieren. Und dann kommt natürlich nur lokales Management in Frage. So, das heißt, für Unternehmen die Herausforderung, wie kriege ich denn lokales Management? Wie gestalte ich das? Wie bereite ich mich darauf vor? Und ich denke mal, ich bin ein Befürworter von Karriereplanung innerhalb eines Unternehmens. Dass man Mitarbeitern im Unternehmen die Chance gibt, in diese Position hereinzuwachsen. Das bedeutet aber auch, dass ich A, eine Karriereplanung haben muss, eine Personalentwicklung mit entsprechendem Paket, aber auch dann mit einem, ich sage mal, Happy Ending, dass die Position dann auch nachher wirklich von dieser Person besetzt wird. Und da vielleicht auch eine Garantie des Unternehmens hat, okay, du wirst das mal. So, und das denke ich mal, zusammen mit einem entsprechenden Paket, dass man die Bindung des Mitarbeiters hat ans Unternehmen. Ein Risiko ist immer gegenüber einem Ausländer, wenn sie eine Familie oder ein Ausländer hier mit Familie ist, der wechselt nicht so schnell. Ja, der ist relativ stark verbunden mit dem Unternehmen. Die Bindung ist hier größer. Ein chinesischer Manager, wenn da das Unternehmen Dinge fordert oder, ja, ich sage einfach mal, das nach oben treibt, so dass der Manager sagt, da mache ich nicht mit, der kann in China relativ schnell wechseln und findet einen anderen Job. Ja, also die Gefahr ist dann, dass, sag ich mal, das chinesische Management-Team oder Manager, dass der wechselt schneller, als das Unternehmen einen neuen produzieren kann. Das ist das Risiko, was man bei einem lokalen Management-Team sehen muss.
Ja, gerade für deutsche Mittelstandsunternehmen kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch noch eine besondere Herausforderung hat, weil man, so wie du sagst, häufig als kleinerer Unternehmen in einer Nische nur spezialisiert ist, nicht so ganz bekannt ist. Wie siehst du eigentlich in dem Personalbereich eine gute Balancierung zwischen ich rekrutiere Top-Leute und das andere ist, ich binde Leute langfristig an mich und mache quasi eine langfristige Talententwicklung. Wie ist da deine Meinung?
Ich denke mal, das hängt auch wieder von den Unternehmen ab und von dem, wie das Unternehmen die Personalgestaltung und Karriereplanung gemacht hat. Es gibt auch Veränderungen in Unternehmen, wo zum Beispiel ein Familienunternehmen ja veräußert wird und dann mit vielleicht in einen Finanzinvestor investiert wird. Der hat ganz andere Zielsetzungen, ganz andere Ideen. Und strickt sich unter Umständen dann auch ein Manager, der jetzt nicht in der Karriereplanung ist, weil man eine Veränderung möchte. Das ist je nachdem, wie jetzt, was jetzt in den Unternehmen, welche Strategie das Unternehmen verfolgt, der Fall. So, wie ich schon sagte, ich persönlich denke, dass ein Unternehmen mit einer gezielten Karriereplanung innerhalb des Unternehmens besser beraten ist, wie jetzt, dass man ja Manager von außerhalb holt. Das ist eigentlich nur eine Variante aus meiner Sicht, wenn man das oder wenn man nicht vorbereitet ist.
Ich kann gut auch vorstellen, wieder zurück auf unser vorheriges Thema, als du gesagt hast, du hast einen Vortrag gehalten für die jungen Leute in Suzhou. Und wenn man als KMU in die Rolle tritt und nämlich durch das Talentmanagement und Talententwicklung auch die jungen Leute ein bisschen an die Hand nehmen, die ganze Entwicklungsphase mitgestaltet und auch begleitet und anleitet, da fühlen sich, könnte sein, dass die chinesischen Mitarbeiter und Führungskräfte sehr wohl fühlen in einer Art von Familienatmosphäre, dann können sie sich weiterentwickeln in einen geschützten Bereich. und die suchen nicht unbedingt eine andere Abenteuer, irgendein neues Unternehmen, alles neu und so weiter und so fort. Du hast ja wirklich deutlich mehr Erfahrung als ich in dem Gebiet. Wie empfindest du das kulturell? Ist es eher für chinesische Mitarbeiter was Angenehmes oder ist es eher langweilig? Sie suchen mehr die Abenteuer außerhalb von der Unternehmen.
Also ich muss sagen, zumindest die Unternehmen, die ich geführt habe und auch von bekannten Unternehmen, ist es eigentlich so oder ist es nicht so, wie es allgemein immer gesagt wird, dass die Chinesen wechseln, weil sie ein bisschen mehr Geld kriegen. Geld sicherlich ist ein Grund, aber ich denke mal, dass die Kultur eines Unternehmens und wie Mitarbeiter behandelt werden von den Führungskräften, wie sie gehört werden, wie Mitsprachemöglichkeiten sind, dass das ein sehr hoher Anreiz ist für Mitarbeiter in den Unternehmen zu verbleiben. So, ich weiß von einem und also von meinem Unternehmen, was ich früher geleitet habe, da sind Leute jetzt inzwischen über 20 Jahre im Unternehmen. So, und die haben mit Sicherheit Gelegenheit gehabt und sind angesprochen worden, das Unternehmen zu wechseln. Ja, so, ich denke mal, die Firmenkultur spielt schon eine sehr große Rolle, ja, und wie man mit den Mitarbeitern umgeht. Und das, denke ich mal, ist vielleicht auch ein Punkt, was die chinesischen Manager noch lernen müssen. Ja, wir gehen ja, oder ich gehe jetzt ja eigentlich nur von mir aus, ja, als deutscher Manager, wie ich behandle ich meine Mitarbeiter. So, und da habe ich meine eigene Philosophie. So, aber chinesische Manager, die ich jetzt beobachtet habe, denen ist zum Teil das auch egal. Die legen nicht so großen Wert drauf. Die dann sagen, okay, wenn der Mitarbeiter nicht will, dann nehme ich halt einen neuen. Ja. So, also da denke ich mal, ist auch noch eine gewisse Arbeit zu tun, dass diese Manager, sag ich mal, zu inspirieren, wie wichtig eigentlich Mitarbeiter sind. Ja, und nicht nur Zahlen, ja, die abgeliefert werden müssen. So, und ja, wenn man meiner Meinung nach ein langfristigen Erfolg im Unternehmen oder des Unternehmens haben möchte. Ich sage immer, wenn man sich die Unternehmen anschaut, die Erfolg haben, dann sind das die Unternehmen, die haben die gleiche Technologie, die haben Qualitätsstandards, alles, was die anderen auch haben. Aber was sich abhebt, ist nach wie vor, wie behandle ich meine Mitarbeiter? Wie leite ich meine Mitarbeiter? Welche Möglichkeiten gebe ich meinen Mitarbeitern? So, und das sind die erfolgreichen Unternehmen am Markt, die dieses ja, darstellen.
Das ist ein sehr spannendes Feld. Wir haben vorhin gerade auch gesagt, dass durch verschiedene Gründe werden das Management häufig lokal gesetzt. Und auf anderer Seite, wie du sagst, der chinesische Manager, das ist so ein bisschen stereotypmäßig, aber das ist ja aus deiner Erfahrung die Beobachtung, haben eine andere Führungskultur, als du das pflegst. Und dann ist es wirklich ein spannendes Thema für deutsche KMU, wie sie ihre Unternehmenskultur in chinesischer Niederlassung haben möchte oder pflegen möchte. Und das bleibt wirklich als ein spannendes Thema in der Zukunft. Und bedanke mich für so viele Insights über das Personalwesen. Was mich aber auch noch wirklich ein bisschen interessiert, ist über die zukünftige Wirtschaftsentwicklung, sagen wir mal am Standort Suzhou. Suzhou ist ja echt eine große Industriestadt, fast 20 Millionen Einwohner und aus unterschiedlichen Ländern die Industrie sehr stark vertreten. Und Thomas, wir haben gerade die zwei Sessions, also die Parlamentskongress von chinesischer Regierung. Da wurde auch schon Ziele ausgerufen, 5,5% Wachstumsziele im 2023. Es scheint ja okay zu sein für so eine große Nation. Wie ist es eigentlich deine Prognose für die Industrie, insbesondere wo deutsche Mittelstandsindustrieunternehmen so unterwegs ist in der produzierenden Branche?
Also aus meiner Sicht ist 2023 wird das ein wesentlich schwierigeres Jahr noch wie 2022, weil einfach viele Aspekte zu berücksichtigen sind in der Wirtschaft. Einmal, dass China sagt, kauft chinesische Produkte. Das belastet die deutschen Unternehmen insbesondere. Dass wir geopolitische Probleme haben, dass die Europäer sich Gedanken machen, wie soll das zukünftige Geschäft mit China laufen. Also es sind viele Aspekte, die da dieses Jahr mit eine Rolle spielen, wo Unternehmen zum Teil auch verunsichert sind. Ja, ich weiß, dass also Mittelständler zurzeit so ein bisschen, ja, was Investitionen angeht, sich zurückhaltend verhalten, was auch richtig ist, aus meiner Sicht. Die chinesische Regierung hat im Moment gegenüber den vergangenen Jahren für sehr viel Unsicherheit sag ich mal, in der Businessgesellschaft verursacht. Gegenüber früher war das eigentlich gar kein Thema. Das war ganz klare Ausrichtung. Die Unternehmen wussten, okay, da kann ich mich drauf verlassen. Das geht wie ein Zug auf Gleisen nach vorne. So, aber durch die letzten, sag ich mal, Parteitage in den letzten 2, 3 Jahren sieht man eine andere Richtung, die verfolgt wird, die, ich sage einfach mal, ein bisschen politisch ist. Ja. Und dass bestimmte Kontrollmechanismen ins Leben gerufen werden, die Unternehmen auch mehr zu kontrollieren. Wir sehen, dass Daten müssen abgegeben werden. Wir haben die verschiedensten Dinge, die die chinesische Regierung abfordert von den Unternehmen. Es geht jetzt wohl auch wieder so weit, dass man ja, Parteimitarbeiter in den Unternehmen unterbringt und, und. Also das ist, ja, ich sage einfach mal, geht ein bisschen ja, ich weiß nicht, für China nicht in die verkehrte, aber für uns würde ich sagen mal nicht in die richtige Richtung. Ja. So, und das Geschäft wird eher schwierig. Ein gewisser Druck bei den Unternehmen ist auf jeden Fall auch gegeben, dass man sieht, dass die chinesischen Unternehmen immer stärker werden. Die Produkte werden immer besser. Es werden Investitionen in chinesische Unternehmen betrieben. Es werden ja, teuerste Maschinen, beste Maschinen auf dem Markt eingekauft. Und zurzeit entsteht also auch hier ein, ich sage immer, ein Preiskrieg am Markt in den verschiedensten Bereichen, wo ja, wir als Unternehmen, ausländisch investierte Unternehmen, wirklich sagen müssen, oh, wir müssen uns warm anziehen und wir müssten sehen, wie wir in diesem Markt noch bestehen können. Also, und aus meiner Sicht geht es eigentlich nur local, local, local as much as possible.
Ja, das ist wirklich wahr, so wie du es beschrieben hast, wirklich herausfordernd oder herausfordernder, immer schwieriger für ein in Anführungsstrichen normales deutsches Mittelstandsunternehmen in China erfolgreich zu sein. Aber dafür sind wir ja da als Informationsplattform oder Informationsprodukt China Hotpot, um da ein bisschen nach wie vor Insights aus dem Markt an den deutschen KMU zu geben. Thomas, ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Bei euch ist schon abends. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns bald.
Ja, danke schon, Shalom. Vielleicht noch ein Schlusswort von mir. Also man sollte jetzt die Aussagen nicht so negativ sehen. Nach wie vor ist der chinesische Markt attraktiv und sicherlich auch eine Chance für viele Unternehmen. Aber man muss wirklich auch die Risiken in Betracht ziehen. Und das ist, denke ich mal, das ist das Wichtige, ja? Dass man nicht blauäugig in den chinesischen Markt geht und investiert und dann ja, das blaue Wunder erlebt.
Das ist ein gutes Schlusswort und Thomas, und wir sehen uns bald. Bis nächste Mal.
Ja, danke und auf Wiederhören.
So, das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU Noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und zaijian.